Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. So weiter ist schon mal alles richtig. Und heute habe ich einen dieser ausgezeichneten und zugleich verrückten Köche zu Gast, die von denen es in Hamburg so viele gibt. Relativ viele verrückte und gleichzeitig ausgezeichnete Köche. Und der, um den es jetzt gleich gehen wird, der hat vom Guide Michelin, richtig ausgesprochen, als einer der ersten überhaupt einen Stern erhalten, und zwar einen grünen Stern. Das heißt, man kann bei ihm nicht nur sehr gut essen, sondern man kann auch etwas für die Umwelt tun. Ich freue mich auf Matthias Gefröhrer. Der, das ist ja gemein, dass ich jetzt lache, aber der Nachname ist ungewöhnlich und vielleicht fangen wir damit mal an. Gefröhrer. Man hat das Gefühl, da fehlt irgendwie ein Vokal, Matthias. Oder? Hinter dem G. Ich kaufe ein O.
Okay, gut. Ja, also wieder mal ein weiteres Mal in meinem Leben erkläre ich meinen Namen.
Der ganz selten oder was?
Der kommt aus der Südschweiz, aus dem Simmental. Und ich würde sagen, ab dem Weißwurst-Äquator, ja, ab dem Münchner Raum abwärts, haben die Leute auch kein Problem damit, diesen Stimmlaut sozusagen so zu sprechen. Gefröhrer ist dann in dem Falle richtig gesprochen. Hier oben darf man auch Gefröhrer sagen.
Heißt das irgendwas? Ist das irgendwie... Nee, Gefröhrer. Also, fragt einer, der Heider heißt.
Ist ja, auch nicht, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, dass die Bestimmung da bestimmt irgendwas Handwerkliches ist. Das ist auch ein alter Name, aber ich musste geschichtlich mal wirklich jetzt nachlesen, wie die Sache da ist. Also vor allem im Schweizerdeutsch ist es ja dann nochmal eine andere Bedeutung.
Ja. Okay. Du kommst aber woher ursprünglich?
Hamburg.
Aus Hamburg. Also das, genau, ist ein klassischer Hamburger Name.
Ja, doch.
Klassischer.
Ich bin doch durch und durch Hanseatisch.
Du betreibst seit etwas mehr als 10 Jahren, 2009 glaube ich, ne?
Mittlerweile 12 Jahre.
12 Jahre, die Gutsküche in Gutwulksfelde, sagt man. Das ist,
genau,
das ist vor den Toren Hamburgs für die. Das ist da, wo die Hamburger während der Corona-Krise nicht hin durften, weil sie an der Grenze abgewiesen wurden von schleswig-holsteinischen Polizisten.
Kann man das so sagen? Also ich glaube, wir haben in der Corona-Krise zum Glück sehr gut wirtschaften können und auch viele, viele Hamburger Gäste gehabt, weil wir so viel Platz haben auf dem Biolandhof. Und es ist witzigerweise 150 Meter über die Grenze rüber. Und ja, man kann jetzt drüber streiten, welches Land das nun ist, aber es ist eigentlich ein Hamburger Staatsgut auf Land Schleswig-Holstein und das alles so im 100-Meter-Bereich auseinander definiert gesetzlich. Also da würde ich doch immer noch sagen Hamburger Alstertal, und für die Schleswig-Holsteiner würde ich sagen Nähe Hamburg oder in Hamburgs Norden.
Und wer sind deine Gäste? Sind das überwiegend Hamburger?
Nein, das ist so, dass wir da im Einzugsgebiet Alzertal ziemlich viele wohlhabende Gäste haben, die nun dort auch leben. Ich kann mich immer so ein bisschen vergleichen wie mit dem lieben Kollegen Karl-Heinz Hauser. Der hat ja auch so ein bisschen sein Einzugsgebiet
auf dem Söhlberg,
außerhalb Hamburgs. Das ist so ein bisschen der Speckgürtel um Hamburg rum. Wenn man jetzt einen Zirkel nehmen würde, dann könnte man, glaube ich, mit dem Mittelpunkt, wo wir hier gerade sitzen am Rathaus, etwa die gleiche Distanz sagen zu Hamburg-Alzertal wie Hamburg-Sülberg. Also das ist eine eigene Klientel. Wohlhabend, sehr frankophil, sehr essbereit, sage ich mal. Ja, die lassen uns wirklich das gut gehen, dass wir da tolle Stammgäste letzten 10 Jahre an uns rangewachsen sind. Und dazu kommt dann, dass natürlich Bagdeheide, Ahrensburg, Norderstedt, Fuhlsbüttel, diese ganzen Einzugsgebiete, die ja auch ein bisschen stärker durchblutet werden jetzt, weil einfach viele Hamburger rausziehen aus dem engen Stadtgebiet, dass das sich so eingebürgert hat, die fahren nicht mehr ganz durch bis Eppendorf oder Eimsbüttel, sondern die bremsen bei uns und sagen, Mensch, ich kann aus Bagdeheide in einer Viertelstunde da sein und toll essen.
Also das heißt, du bist gar nicht traurig, dass du nicht ein Restaurant in der Innenstadt hast wie Tim Melzer, wie Kevin Fehling, wie Cornelia Poletto, wie die meisten anderen großen Hamburger Köche. Die sitzen ja boom, mittendrin.
Nein, ich habe früher schon öfters in der Stadt gearbeitet und kenne
die
Stadt
noch zu,
auch,
genau,
auch thementechnisch die Stadt auch. Liebe natürlich Hamburg als Innenstadt so wie sie ist, weil sie in meinen Augen eine der schönsten Städte ist, was ich so bereisen und leben konnte. Aber ich muss ehrlich sagen, in der jetzigen Zeit bin ich sehr, sehr froh, nicht im Stadttrubelrummel drin zu sein. Wir haben natürlich ein bisschen andere Schlagzahl, wir haben andere Gangart mit diesem ganzen Thema dieses Virenschutzes auch auf dieser weiten Flur in so einem großen Hof geschehen. Wir haben zwar auch unsere Richtlinien und auch Schleswig-Holstein ist ja sehr straight, was die Auflagen angeht, aber man hat einfach mehr Platz.
Wir wollen nicht über Corona sprechen, sondern wir wollen über den grünen Stern sprechen. Das ist ja deswegen, weswegen du hier bist. Du hast erstmal die Grundsatzfrage, jeder Koch träumt von einem Stern? Fragezeichen?
Ja, also ich gehöre noch zu der Generation, dass ein Stern wie früher in der Tafelrunde ein Ritterschlag ist.
Okay.
Das ist schon so und das wird auch, glaube ich, so bleiben. Die Frage ist immer nur, wie der Weg zum Stern ist. Also ist es dann jetzt eine Sache, die marktwirtschaftlich forciert wird, die sehr, sehr stark protegiert wird, die sehr stark auch gepusht wird finanziell, oder ist es jemand, der aus eigener Kreativität und mit einem unglaublich guten Team sich dahin hocharbeitet wie ein Handwerker. Das ist immer so ein bisschen mit zwinkernden Augen zu sehen. Es gibt Positionen, wo Sterne gewollt und gewünscht sind. Da ist ein Riesenteam da hinten dran und mit viel, viel Geld. Und es gibt Sterne, die werden vergeben in einem kleinen Familienbetrieb in der letzten Pampa und sagt, meine Güte, den hat man überhaupt nicht auf der Nadel gehabt. Ich finde es gut, dass wir da unterm Radar so ein bisschen da durchgerutscht sind, weil ich lange, lange in der Sterneküche gearbeitet habe und ich muss sagen, ich finde die Umgangssituation zum Stern zu kommen zu drastisch, zu extrem und bin deswegen ganz froh, dass wir mit einem Bib Gourmand ausgewählt wurden und gesagt wurde, Preis-Leistung und Handwerk stimmt, aber ich brauche nicht das große Lob für ein Tagesrestaurant, wo es heißt, naja, wenn du da hingehst, dann steck dir mal die Kreditkarte ein und Schatz, zieh was Schönes an, sondern es soll ein Tag, so wie auch vom Feinschmecker ausgezeichnet wurden, für jeden Tag sein, ein Restaurant für jeden Tag sein.
Und der grüne Stern ist ja tatsächlich auch nicht der Stern, den man kennt, sondern es ist eine Neuerfindung, die tatsächlich in diesem Jahr in Deutschland zum ersten Mal verliehen wurde. Wofür kriegt man einen grünen Stern? Wofür hast du einen grünen Stern bekommen?
Ja, es ist spannend, dass es der grüne Stern jetzt heißt. Es ist eigentlich eine Auszeichnung für nachhaltiges Wirtschaften, Arbeiten, Handwerken, Kochen. Und ich bin nach wie vor ein Freund von dem Wort Nachhaltigkeit, auch wenn es ein bisschen überreizt ist im Moment. Ich bin nicht so der Verfechter von dem reinen Bio-Thema.
Obwohl, bei euch gibt's doch quasi nur Bio, oder?
Ja, das ist richtig.
Aber du findest eigentlich gar nicht gut.
Ich finde, das Wort ist leider nicht geschützt genug. Also wir müssen so ein bisschen aufpassen mit Bio, naturnah und ähnlichen Dingen. Die werden leider industriell sehr, sehr missbraucht. Und ich bin nach wie vor an dem Punkt, dass ich den Gästen und Kunden bei uns im Laden jetzt seit über 10 Jahren das garantieren möchte, dass sie sich fallen lassen können und sagen können, hier ist es astrein. Und das soll auch so bleiben. Und deswegen versuche ich das nicht in Wörtern aufzuladen, sondern wirklich im Alltag.
Aber nochmal, grüne Stern, wofür genau gibt's den? Also nachhaltig, was heißt nachhaltig? Also heißt vor allen Dingen Bioprodukte, vor allen Dingen Fleisch aus vernünftiger Zucht oder wofür kriegt man das?
Ich glaube, Nachhaltigkeit greift ein bisschen weiter als Bio. Es bezieht sich sogar auf die Herkunft, es bezieht sich auf die Aufzucht, es bezieht sich auf den Rahmen des Wie und Wanns. Also ich denke, da ist eine starke Saisonalität mit verwurzelt. Also man kann jetzt auch nicht jedes Produkt zu jeder Jahreszeit dann beziehen.
Habe ich jetzt gerade gelernt, zum Beispiel Feigen. Ich mag gern so einen Feigensalat. Irgendwie. Und dann sagte irgendwann jetzt mein Händler, die Feigensaison geht zu Ende.
Ja.
Also und das ist so ein Händler, der sagt, ich verkaufe saisonal und Feige ist halt nicht mehr. Wenn, dann musst du jetzt irgendwie gefrorenes Zeug nehmen, aber die Saison ist vorbei.
Ja, und deswegen gibt es ja auch so viel getrocknete Feigen im Markt, weil die Feigen sind sehr schnell vollreif und sind dann süß und platzen auf und das muss geerntet werden. Und meistens bei dem jetzigen europäischen Wetter, wir sehen ja auch die Globalisierung auch ein Stück weit in der Wetterkarte. Ich will das nicht dramatisieren, ich glaube nicht, dass die Erwärmung an sich uns ein drastisches Problem hergibt, sondern man muss einfach mit den Gezeiten da ein bisschen zu lernen wissen und zu leben wissen. Und ich habe tolle Demeter- und Bioland-Anbauern im Weinbau, die sagen, es ist das erste Mal in unserem Leben, dass die dritte Generation jetzt Bordeaux-Reben kauft für Baden und Pfalz. Also es ändert sich natürlich eine Typo, aber es gibt immer irgendwo Lösungen. Und ich finde es spannend, dass dieses ganze nachhaltige Thema einfach Leute hervorbringt, die unglaublich geerdet sind und die im Leben stehen und saisonal auch verwurzelt sind. Und das macht so für mich persönlich den heutigen Sexappeal aus.
Ich hätte immer gedacht, wenn einer einen richtigen Stern, also diesen klassischen Stern hat, dann arbeitet er nachhaltig. Dann sind die Produkte, die man da kriegt, sind Top-Produkte. Das ist eigentlich alles Bio oder Demeter-Zertifiziert. Ist gar nicht so. Also wenn einer einen Stern hat, heißt das, können die Produkte auch mittelmäßig sein? Nein.
Nein, also ich denke mal, der Stern bezieht sich ganz klar auf eine hochgradig qualitativ hochwertige Ware. Aber wenn ein Koch sich zum Beispiel der thailändischen Küche in Mitteldeutschland, sag mal Deutschland, Düsseldorf, Köln oder so verschreibt, dann hat er zwar in Düsseldorf einen guten Nabelpunkt mit einem tollen Flughafen, sprich er wird wahrscheinlich thailändische Ware bekommen, aus erster Hand direkt geflogen, aber die Frage ist, ob er das ganze Jahr über damit nachhaltig arbeitet. Und ich finde, die Nachhaltigkeit geht damit los, dass man vielleicht erstmal das Beste vor der Haustür sucht. Und dann natürlich, das machen wir auch nicht zu 100%, sondern wir kaufen auch saisonal Obst und exotische Gewürze und ähnliches aus Fernost und Zentraleuropa ein. Aber ich werde immer die Karte so auslegen, dass ich den kürzesten Weg gehe damit, weil einfach die Qualität dann hochwertig ist. Also von den Anbauern, die ich habe, wenn die wenig Transportzeiten hatten, dann ist die Ware auch immer 1A.
Das heißt, das meiste, was du verarbeitest, kommt mehr oder weniger aus dem direkten Umfeld oder du versuchst es aus dem direkten Umfeld zu kriegen?
Also mittlerweile, es war am Anfang ein bisschen schwierig, weil einfach der Biomarkt noch nicht so weit erschlüsselt war. Da musste man dann teilweise eher Auslandsware kaufen in Bio als Inlandsware, weil sie einfach dort zertifiziert wurde. Das hat sich aber sehr, sehr stark gewandelt und da bin ich auch sehr glücklich drum. Und das zweite ist, bestes Beispiel bei uns, jetzt hat nicht nur der Stern, sondern auch der Feinschmecker uns den Nachhaltigkeitspreis mit dem Gastro Award gegeben, wo ich sage, zweimal Schulterklopfen für eine Zeit von 10 Jahren, das macht mich natürlich glücklich und das Team vor allem super stolz, aber es ist verändert bei uns keine Situation, sondern die Nachhaltigkeit fängt ja bei uns von einer Straßenseite an. Mhm. Also es ist ja für mich schon eine unglaubliche Luxussituation, dass ich mittlerweile mit dem Gärtner eine WhatsApp-Gruppe habe und sage, du, Radieschen wurden alle aufgegessen, du musst mir morgen wieder welche ernten, und der geht wirklich morgens los, erntet die, packt die in die Kiste und bringt sie über die Straße. Das ist natürlich hardcore nachhaltig. Mhm. Also das hat natürlich nichts mit dem zu tun. Da werden viele Kollegen sagen, ja, das kann der gut machen und der sitzt ja auf dem Bauernhof und das ist so ein Ausnahmeprodukt. Aber ich glaube, dass wir generell uns der Sache ein bisschen unterordnen sollten, müssen wir alles zu jedem Tages-Nachtzeit zu jedem Preis haben. Also ich bin gerne bereit, fürs Kilo 1 Euro oder 2 mehr zu bezahlen, wenn ich denn weiß, dass ich irgendwo auch noch ein bisschen regional bleibe.
Sind die Leute auch bereit, mehr zu bezahlen? Wobei, preislich bist du jetzt gar nicht, du bist ja jetzt nicht irgendwie viel, viel teurer als andere, obwohl es die Waren, der Einkauf natürlich wahrscheinlich teurer ist.
Ja, also ich muss wirklich sagen, dass wir einkaufen wie ein Spitzensternebetrieb, das ist den Leuten geläufig. Wir haben dann wiederum die Herausforderung handwerklich. Also wir machen das dadurch weg, dass wir unglaublich viel rausholen aus dem Produkt. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Fleischthema weitermache, dann haben wir Ganztierreifung bei uns in einem Reiferaum, wo das Fleisch an sich sozusagen hermetisch abgeriegelt zu dem Rest des Alltags ist. Und da warten zum Beispiel jetzt für die neue Oktoberkarte 40 Enten darauf, zur Peking-Ente zu werden. Was eine ganz großartige Sache ist, bei Enten, die ich selber in der Nachbarschaft aufgezogen habe, auf dem Demeterhof, das ist nun wirklich so, dass man diese Qualität von Fleisch normalerweise nur im 2-3-Sterne-Bereich bekommt. Aber wir machen das aus Lust und Leidenschaft und müssen dafür sorgen, dass natürlich dann eine Ente nicht aus Brust und Keule besteht, sondern der ganze Korpus verwertet wird und dann kriegt der Gast auf einmal auch einen Monat später eine wunderbare Entenessenz zum Beispiel zu Gast. In Frankreich wurde früher das ganze Thema dann ausgepresst. Ich weiß nicht, ob das was sagt, weil Louis Dufiné und so weiter gibt es die Rezepte Ente à la Bresse. Mhm. Das ist so ein Klassiker aus der ganz, ganz alten Küche, ich sag mal 17. Jahrhundert. Und da verstand man das irgendwie, dass der Gast von allem was bekommt.
Gut, das ist auch nachhaltig, dass man sagt, also man verwendet nachhaltig. Das gesamte Tier. Ja. Bis auf die Füße oder so, ich habe keine Ahnung.
Ja. Selbst die geben ja noch, wie man gelernt hat, Gelatine und ähnliche Dinge.
Stimmt.
Gummibärchenesser kennen das. Normalerweise verdrängen das nur leider.
Ja.
Ne?
Nee, es gibt ja auch heute zum Glück auch Gummibärchen. Fleisch ist so ein ganz gutes Thema. Ich bin ja Vegetarier seit 30 Jahren und staune immer, wenn ich da mal im Supermarkt bin und aus Versehen an der Fleischtheke stehe, staune ich immer, nach welchen Kriterien die Leute Fleisch einkaufen. Mein Gefühl ist, es geht beim Fleischkauf den Leuten, den meisten, nicht allen Leuten, aber den meisten Leuten nur darum, möglichst viel für möglichst wenig Geld. Und ja. Dann wundern sie sich über, worauf ich hinaus will, worauf ich mich jetzt empören will, hoffentlich zusammen mit dir, und dann wundern die sich, dass es bei Tönnies solche Zustände gibt, wie es die da gibt, die wir ohne Corona wahrscheinlich nie erfahren hätten, aber wo man sich klar machen könnte, ey Leute, damit so ein Schnitzel, ich weiß nicht, was das kostet, 2-3 Euro kosten kann, wer verdient denn da noch was dran? Offensichtlich nicht die armen Arbeiter, die da aus Osteuropa nach Nordrhein-Westfalen kommen.
Nein, das Thema ist ein ganz, ganz schlechtes, ein ganz, ganz schlimmes. Ich kann mich da auch, könnte mich mit dir jetzt stundenlang heiß reden. Es ist so, dass jeder Kunde, jeder Käufer, egal ob bei Lidl, Pendel, Aldi, Rewe, wo auch immer, jeder kann mit seinem Einkauf den Markt regulieren.
Ja, tut es aber nicht, oder?
Es ist so, dass die ganze Geschichte leider nie getan wird im Alltag. Wir reden darüber, wir debattieren darüber. Ich treffe die Leute beim Ponyhof, irgendwo kurz vorm Supermarkt, im Sportverein, wo auch immer. Da heißt es, ja, wir machen das auch. Wir kochen selber. Wir haben sogar einen Thermomix. Wir haben sogar eine Einbauküche.
Ich esse ja kaum noch Fleisch. Das ist mein Lieblingswerk. Ich esse kaum, genau, ja.
Steakbrett, und das ist alles wunderbar. Und alles vom Feinsten. Aber das ist so dieser Klassiker, dieser Satz, der Grill darf 500 Euro kosten, die Wurst aber nicht mehr als 15 ja. Cent. Das ist eine Perversion, die wir uns wirklich aberziehen müssen. Das kostet ein bisschen Nerven, weil das ist so ein bisschen wie ein kalter Drogenentzug. Die Leute sind mich sehr, sehr stark gewöhnt an glutamathaltiges Fleisch, an überwürzte Speisen.
Auch vom Geschmack her.
Ja, okay. Total. Also wir sind wirklich so, dass wir an Zuckermengen, an Gewürzmengen gewöhnt sind über fast 50 Jahre. Und jetzt müssen wir uns mal an die Füße fassen und sagen, jetzt gehen wir die extra Meile mehr und sagen, zurück zu dem ursprünglich wirklich gut gereiften Fleisch bedeutet mindestens eine Preisverdopplung, wenn nicht sogar Verdreifachung. Mhm. Wir können das Ganze aber zurückdrehen, wenn wir es schaffen, wie in meinem Fall Hamburger Oma Erna. Da gab es einmal die Woche Fleisch, einmal die Woche Geflügel, einmal Fisch. Das sind 3 Tage mit Top-Essen. Mhm. Also wenn wir jetzt vom gut Bürgerlichen ausgehen. Und die anderen Tage gab es Mehlspeisen oder vegetarische Eintöpfe oder irgendwie.
Geht auch alles.
Oder auch gern mal ein Restessen vom Vortag.
Ja.
Wenn man Huhn gegessen hat, dann haben wir nicht ganz aufgekriegt, dann wurde es nächste Nacht abgepult und dann hat sie eine leckere Bratensoße gemacht oder eine Suppe oder wie auch immer. Aber es war nie so, dass irgendwie großzügig weggeschmissen wurde. Und ich kann nur appellieren daran, wirklich Hand aufs Herz, das alles, was man sich in den Einkaufskorb tut, in den Kofferraum schmeißt und nach Hause in den Kühlschrank schleppt, das ist ja nicht mehr die klassische Höhle mit Feuerstelle, sondern es ist ein toller Kühlschrank mit Eiswürfelzubereiter. Und wenn es ganz hardcore ist, dann piepst der, wenn irgendwas abgelaufen ist. Gibt's mittlerweile schon. Die Frage ist doch, wissen wir überhaupt, wann Speisen ablaufen? Wissen wir überhaupt, wie was mit Haltbarkeit ist? Oder gucken wir nur noch auf dem Aludeckel und sagen, nee, das muss jetzt weg? Also der Mut zur Lücke ist da wichtig, dass man vielleicht auch mal ein Fach im Kühlschrank mal leer hat und sagt, das essen wir ja auch gar nicht auf. Ich brauche die Fläche gar nicht. Das muss nicht alles vollgestopft werden. Ich glaube, da geht's los, dass auf einmal das etwas teurere Fleisch günstiger wird, wenn man dann auch merkt, was man wirklich verzehrt.
Und man muss sich doch zwischendurch auch mal klar machen, das, was man dann nach Hause trägt, ist ja übrigens bei Weinen auch so. Ich schüttel mich einmal, wenn die Leute einen Wein für 2,50 Euro kaufen.
Ja.
Und man muss sich vorstellen, man würde ihn suchen.
Zu günstig zum Kochen.
Man würde ihn zurufen wollen, Leute, ihr trinkt das nachher. Ihr schüttet das in euren Körper, und so ist es ja mit dem Fleisch etc. auch so. Und was du erzählst mit dem Geschmack ist interessant. Ich hatte mal Markus Deibler hier, den Chef von Luchellas, dieser Eisdiele, und er sagte, er bietet den Leuten halt echtes Vanilleeis an. Und jeder, der das zum ersten Mal trinkt, sagt, das kann ich nicht essen, das schmeckt nicht nach Vanille.
Ja.
Und dann sagt er, doch, so schmeckt echte Vanille. Ja. Du hast halt immer nur Aromen, genau.
Vanillin geht halt viel schneller in die Synapsen von der Zunge rein. Das ist ja so konzipiert, dass es wie eine Injektion funktioniert. Und tolles Thema, Vanille ist wirklich ein bitterböses Thema, weil wir haben ja gewissen größeren Herrschaften in der Industrie erlaubt, Vorzugsmilch und Erstlingsnahrung zu entwickeln. Und die waren ja gefühlte 40 Jahre verseucht mit Vanillin. Also da hat ja ein neugeborenes Kind schon Vanillin durch die Muttermilch bekommen, weil witzigerweise dieser Aromastoff Vanillin der weiblichen Muttermilch sehr, sehr ähnlich ist. Und deswegen kann die Vorzugsmilch überhaupt so weggesaugt ausgesaugt werden. Wenn das nicht im Labor designt worden wäre, dann wären unglaublich viele kleine Kinder verhungert, weil einfach das Faszinosum Muttermilch ist nach wie vor für einen industriellen Chemieerzeuger ein Riesenrätsel. Genau. Also dieses Naturprodukt Muttermilch ist wirklich ein tolles Beispiel. Das ist so perfekt, dass es die Industrie einfach nicht schafft, 1A nachzumachen. Da ärgern die sich schwarz über Nacht. Mhm. Aber wir haben es sehr stark übersüßt, wir haben Vanillin zugefügt und noch ein paar andere Begleitstoffe wie Lecithine und so weiter. Und schwupps wird dieses Kind innerhalb von ein paar Wochen dick und gesund. Und man sagt, Mensch, toll, dass der jetzt die Erstlingsmilch bekommt. Somit wird es ein richtiger Denker. Genau. Ne? Das wird ja, richtig genau. Wonneproppen wird das. Dabei ist es ganz weit weg von dem, was die Natur eigentlich erfunden hat. Und das, was einfach als Folgeerscheinung dabei passiert, ist, dass ein Mensch mit dem jungen Jahren zwischen 4 und 12 auf einmal unglaublich affin ist zu Vanillin. Mhm. Und jeder gut gemeinte Schokoriegel, Vanilleeis, Quark und Joghurtzubereitung sind voll von Vanillin.
Ja. Mögen deshalb Kinder so gern Vanilleeis?
Ja.
Ah, weil irgendwie jedes Kind ist ja Vanilleeis. Ja. Und tatsächlich, ich kann es nur jedem mal sagen, geht mal zu Lucellas, probiert mal mit echter Vanille. Es schmeckt ja viel, viel besser als das alte. Wie kriegen wir die Leute vom Fleisch weg? Das ist ja als Vegetarier für mich schon fast eine Mission. Aber ihr Köche sagt ja auch immer, ich habe schon viele Köche hier. Kevin Fehling sagt, er kann 3-Sterne-Küche ohne Fleisch und Fisch nicht anbieten. Mit Tim Melzer muss man gar nicht drüber sprechen, glaube ich. Cornelio Poletto, wenn ich mit meiner Frau zum Beispiel zu dir komme und meine Frau mir immer sagt, ich esse weniger Fleisch, aber bei dir isst sie dann ja doch ein Fleisch. Weil die Karte besteht auch zu 95% aus Fleischgerichten oder Fleisch- und Fischgerichten.
Nein, das darfst du nicht so sagen. Also erstmal, unsere Karte ist grundlegend vegetarisch. Aber
grundlegend vegetarisch,
kochen wir vegetarisch. Das ist schon mal ganz wichtig für Vegetarier und Veganer zu wissen. Wir können also von 3 bis 12 Gängen vegetarisch kochen.
Okay.
Aber man darf nicht vergessen, für ein angenehmes und gewohntes Preis-Leistungs-Verhältnis wünscht sich der gemeine Gast, und damit meine ich leider 80% unserer Gäste, Fisch oder Fleisch als Add-on.
Ja.
Das heißt, das Gericht, was zum Beispiel eine tolle Soße plus Ratatouille plus eine schöne Sättigungsbeilage, was ein vegetarisches Hauptgericht wäre, wünscht er sich einfach noch kross gebratenen Fisch dazu.
Ja. Und das Weil er das Gefühl hat, er gibt zu viel Geld, er gibt zu viel Geld dafür aus.
Nein, ich glaube, Essen gehen ist nach wie vor immer noch was Festliches und was Feines.
Jedenfalls. Aber warum gehört dann automatisch Fisch und Fleisch dazu? Das verstehst du? Weil ich meine, du hast ja recht, man kann doch auch vegetarisch auf allerhöchstem Niveau essen. Bei dir, auch bei anderen und so. Und trotzdem ist es immer so, für viele ist es kein richtiges Essen, wenn nicht ein Stück Fleisch dabei ist.
Also wir brauchen nicht so martialisch da debattieren. Es hat sich extrem zurückentwickelt von dem, was wir als Höhlenmensch mitbekommen haben.
Okay.
Wir haben wirklich die Paleo-Zeit hinter uns gelassen, aber die Problematik ist, es ist genetisch verwurzelt in uns.
Ja.
Wir sind einfach Allesfresser und wir sind auf Jagd und Höhlentuben aufgebaut. Also der Ötzi mag Getreide gegessen haben und Emma und Kräuter und Wurzeln, aber hätte er die Chance gehabt, als Ein-Mann-Unternehmen vernünftig erfolgreich zu jagen, dann hätte der auch ein paar Klumpen Fleisch und Haare im Bauch gehabt. Das Problem ist nur, der hat zu der Zeit in den Bergen einfach nicht so ein Zeug gefunden und war auch nur in Lebensgefahr, weil ich nur hinter einen Steinbock her. Und dementsprechend hat er sich natürlich stark auf vegane, vegetarische, sehr eiweißreiche Kost, also Hülsenfrüchte und solche Sachen waren da, fokussiert. Aber wir sind halt Gewohnheitstiere und der Genießer erst recht, der kommt zu uns und sagt, ich möchte jetzt erstmal einen schönen Aperitif und abschalten und ankommen und am liebsten schon den Brotkorb und ein bisschen Dip da, dann kann ich mir schon mal was anknuspern und mal an die Karte gucken und lassen Sie mich erstmal in Ruhe.
Mhm.
Und dann merkt man, dass es nach Speisen riecht, dann ist natürlich geröstetes Fleisch genauso intensiv wie geröstetes Gemüse, aber es steht auch irgendwo so ein bisschen der Duft im Raum und man sagt, Mensch, heute, ich gucke da in die offene Küche bei Matthias und der hatte hinten sogar einen Fleischreiferaum, also hier, wenn ich hier kein Fleisch esse, dann wo? Ich bin kein Verfechter von Massentierhaltung. Ich bin kein Verfechter von viel, viel Vorhalten von Dingen. Also ich habe auch mich von mehreren Fleischliebhabern angelegt, die gesagt haben, jedes Mal, wenn ich komme, hast du nichts da.
Mhm.
es gibt bei mir halt keine fliegenden Kühe. Also es gibt nur ein Filet im halben Tier, was ich reife. Es gibt nur einen Rückenstrang, der so und so viel Doppelsteaks hat für Steakliebhaber. Und danach gibt es viel Schmorfleisch und viel kurzgebratenes aus der Hüfte und so weiter, weil dieses Tier halt eine über 60 Kilo schwere Hüfte hat. Mhm. Und das ist tollstes Fleisch. Man muss aber lernen, damit
essen. Das auch zu verwerten, ja, und nicht die Hälfte wegzuschmeißen.
Und dementsprechend muss ich sagen, finde ich unsere Karte, unseren Betrieb sehr ausgewogen. Das macht vielleicht aus diesen Grünstern aus, dass man vielleicht nicht um jeden Preis Sachen einkauft und lagert. Ich möchte jetzt nicht meine Kollegen mit Steakhouse anpöbeln. Das finde ich jetzt albern. Weil wenn man in Steakhouse geht, will man ein Steak essen.
Ja.
Ich bin nur nicht so nischenlastig bei mir. Ich versuche, eine Landhausküche für jedermann zu machen. Und das bedeutet, ländliche Küche bedeutet, ich habe halt ein-, zweimal in der Woche Tier vor der Nase, was ich verarbeite und reife. Aber ich habe zum größten Teil Getreide und Gemüseprodukte, die en masse sind. Also ich finde es immer so spannend, wenn ich neue Köche einstelle, was gerade der Fall wieder war, die sind im Betrieb und die sind nach einem Tag schweißgebadet.
Warum?
Weil sie einfach das nicht mehr gewohnt sind, dass so viel Lebensmittel gleichzeitig geliefert werden und ankommen und vorbereitet werden müssen und gewaschen werden müssen, gelagert werden müssen. Also wir haben wirklich mehrere hundert Kilo die Woche an Gemüsen, die einfach reinkommen müssen, weil wir einfach nicht mit Geschmacksverstärkern, Konzentraten und Ähnlichem arbeiten, sondern die eigentliche Struktur der Geschmacksbildung kommt aus dem Produkt selbst. Und das bedeutet, selbst die Schalen von Zwiebeln werden mitverarbeitet in Suppen und Soßen und so weiter, weil einfach gar nicht die Chance ist, dass ich dann irgendwie 600 Kilo Zwiebeln die Woche irgendwie zu Granulat verarbeite, klar, wie das Industrie jetzt machen würde.
Wir müssen nochmal kurz mit der Fleischthema, das Fleischthema abzuschließen. Der Fleischthema, ich bleib dabei. Nee, pass auf, ich bin da dran, auch deswegen, weil ich sehe dann die Fleischesser und dann kommt's auf Thema Wild.
Ja.
So, und dann ist der Fleischesser aber schnell. Nee, Wild esse ich nicht. Und dann frage ich mich einfach, warum eigentlich nicht? Weil Wild, meine Interpretation von Wild ist doch, das sind Tiere, die in freier Wildbahn leben, richtig? Rehe, Wildschweine, die geschossen werden. So, und dann, was haben denn die Leute gegen Tiere, die aufgewachsen sind, so wie es die Natur vorsieht? Warum ist das trotzdem für viele Fleischesser so, nee, oh, dann doch lieber von Tönnies die schöne Wurst. Weiß ich nicht. Oder weißt du, was ich meine, ja, ne?
Aber also, wahrscheinlich verkauft ihr... Du pulst dir gerade die Rosinen an Reizthemen hier raus. Also
das ist gut. Ist
dieses Jahr auf jeden Fall eine Sache, wo ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leser und Zuschauer, wie auch immer, hier diesen Podcast hören.
Vor allen Dingen Hörer ist wichtig halt.
Hörer, ja. Vor allem das hören, weil... Nochmal für alle, jemand, der gerne Fleisch isst, sollte als allererstes Wild essen. Warum? Es ist das unbelasteste und bestgehandelste Fleisch, was wir in dieser Republik haben. Ja. Vor allem in einem Stück Land wie Deutschland, weil wir einfach relativ geringe Belastungen haben in der Natur. Die haben wirklich noch Freiraum und man darf nicht vergessen, man sollte vielleicht auch mal überlegen, was für ein ehrbarer Beruf dieser Jagdberuf ist und was die für uns tun. Wir reden immer davon, dass die Maut nicht kommen soll oder die Autobahn muss renoviert werden oder. Ich glaube, die meisten Hörer wissen nicht, was ein Wildschaden bedeutet in ganzen Flur und Fauna. Ja. Wenn so und so viel 1000 Rehe oder Wildschweine auf einmal losmarschieren, dann bleiben da Schneisen übrig, da denkt man, da ist ein Flugzeug abgestürzt. Ja. Und jedes Jahr müssen einfach so und so viel Tiere, man sagt ausgedünnt oder abgeschossen werden auch zum Abschuss freigegeben. Und der Kunde und Genussmensch müsste eigentlich einen Puzzlebaum machen und sagen, ehrlich,
genau,
Tier, was in der Natur...
Es wäre halt eh gestorben. Also ja. Es stirbt so oder so. Dann kann ich es auch essen. Bei den anderen Tieren ist es ja so, die ja. werden halt gezüchtet, um dann, sagen wir es, getötet zu werden. Und da ist es was völlig anderes.
Richtig. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass ein Wildschwein zu einem konventionellen Mastschwein eine völlig andere und viel bessere Geschmacksstruktur
natürlich
hat. Und viel
sag
viel
ich, nie gegessen, aber okay, ja, du, also aber ich glaube dir da, das ist ja klar. Ja.
Und Wildfleisch im Reh- und Haarwild zum Beispiel ist sogar cholesterinfrei. Ja. Also das ist medizinisch auch noch optimal.
Aber was haben denn die Leute dann gegen Wildfleisch? Weil es so klingt so, oder ist dann dieses Bambi, dieser Bambi-Gedanke? Oder?
Ja, ich glaube nicht mehr Bambi, sondern Wild ist an sich ja etwas dunkler.
Ja.
Es ist martialischer, es ist blutiger. Es hat natürlich einen höheren Eisengehalt, weil es sozusagen nach dem Schuss nicht mehr ausblutet. Mhm. Da wird nicht irgendwo ein Schnitt oder eine Kettensäge angesetzt. Es plöttert da irgendwie literweise das Blut raus, sondern es ist ein Schuss und das Tier ist tot. Mhm. Also bei guter Jagd ist es wirklich auch eine sehr humane Situation. Ich kann da echt nur verbrennen für dieses Wildthema, weil da kommen noch zwei Facetten dazu. Wir haben jetzt dieses schöne Thema Tönnies. Wenn wir die Wildschweine, die wir hier haben, die auch einen riesen Schaden machen, weil sie ja auch wirklich rumrandalieren. Die rackern ja jede Nacht rum, wie die Erdflüge, ja. Wenn wir die alle aufessen würden, dann hätten wir keinen Platz für so viel Massentierhaltung von Tönnies. Dann würde das wirklich nur noch ein Exportgeschäft sein, wo man auch wirklich fragen muss, warum muss so eine große Firma in Deutschland die Schweine nach China karren und den Markt dazu versorgen. Also der Chinese liebt unser Schweinefleisch, weil es qualitativ so hochwertig und so billig ist. Ich find's eine Frechheit, dass der Kunde, der eigentlich jetzt, ich sag mal, die gemeinen Wurstfirmen unterstützt in der Kühltheke, dass der gar nicht weiß, dass nur die Abfallprodukte aus der Massentierhaltung von Tönnies sind, weil der Rest geht ins Ausland. Ich finde,
die guten Sachen gehen ins Ausland?
Ja. Die guten Sachen gehen ins Ausland und der Rest geht in unsere Wurst. Und das essen wir. Und da freuen wir uns, wenn die
Dino-Wurst... Wir beide ja nicht. Du isst ja sowas ja auch nicht, oder?
Ich esse nicht mehr Dino-Wurst. Ich habe das jetzt aufgehört. Nein, also Präschnitzel, Dino-Wurst...
Pass auf, das ist ein gutes Thema. Dino-Wurst. Ja. Weil das hast du auch in dem Pod... Wir kommen gleich noch ein bisschen über... Wir regen uns gleich wieder ab. Aber du hast ja in dem Fragebogen, den ich immer allen vorher schicke, den man im Abendblatt nachlesen kann, geschrieben, und das finde ich super, auf die Frage, welchen anderen Entscheider du gerne mal treffen würdest, Julia Glöckner, die Landwirtschaftsministerin. Und du würdest ihr die Frage stellen, die ich mir immer gestellt habe, nämlich, warum ist das Essen für unsere Kinder in Kitas, in Schulen und grundsätzlich so schlecht? Warum kriegen unsere Kinder eigentlich immer nur Pommes, Würstchen, Nudeln?
Also du siehst, ich bin da ein bisschen im Partnerlook wie du. Ja. Wir wachsen auch die weißgrauen Haare, weil ich es einfach nicht mehr verstehe. Wir sind in einer unglaublich kulturellen Hochphase. Wir können mittlerweile, glaube ich, unser eigenes Leben programmieren, ja, was wir alles so machen und tun. Und wir kriegen es nicht hin, die Kleinsten in unserer Mitte irgendwie vernünftig zu ernähren. Und das meine ich jetzt nicht in Bezug auf die Familienhaushalte, die zu Hause jetzt irgendwie alles versuchen, für ihre Kinder zu tun, sondern wir geben ja die Kinder ab in einer Betreuungssituation und wir sind nicht bereit, und das muss man wirklich mal laut sagen, mehr als 3,50 Euro da ins Schulgeld reinzubuttern. Jetzt muss ich wirklich mal schimpfen mit uns jungen Eltern, weil wir in Hamburg eine der wenigen Städte weltweit haben, die absolut alles übernehmen. Also ich bin ein Nutznießer dieses Systems. Ich habe zwei kleine Kinder und die sind beide in Kita und Schule wirklich bestens unterstützt.
In Hamburg auch,
mit Hamburg-Geldern, Und jetzt bin ich nicht bereit, mehr als 3 Euro auszugeben für die Nahrung. Das ist doch peinlich. Also ich müsste mindestens, um dann Tapetenwechsel herzuzeugen, 5 Euro ausgeben. Ja. Jetzt überlegen wir mal, 5 Euro ist eine Packung Zigaretten oder eine vernünftige Zeitung oder aber vielleicht sogar noch schlechter, ein altes belegtes Brötchen plus ein Kaffee. Das ist nicht mehr Geld heutzutage und das Geld ist auch nicht mehr wert. Wir sind ja inflativ mit diesem Thema.
Ja.
Und junge, kleine Kinder nicht richtig zu ernähren, das sind Folgen, die folgen uns im Gesundheitssystem 20, 30, 40, 50 Jahre. Da wird sich nichts amortisiert, sondern dieser Mensch geht immer weiter abwärts in der Bahn, der kauft sich immer mehr Fertigessen.
Genau. Verliert den Geschmack, wie wir gelernt haben. Ne? Also
in den ersten 6 Jahren ist der Geschmack kaputt. Ja. Und ist dann aber auch permanent, muss man da sozusagen schlecht gelaunt. Also schlechtes Essen macht schlechte Laune. Ja. Das ist.
Wie machst du es mit deinen Kindern denn zu Hause? Zu Hause kocht ihr für die Kinder selber und dann was aber
Pommes,
essen?
Pommes, Currywurst.
Kriegen sie auch? Nee. Es ist ja auch schwierig. Ich habe ja mal gelernt von einem, wer war denn hier, ein Kinderpsychiater oder Arzt hat gesagt, naja, das Problem bei den Kindern, die haben ein ganz anderes Geschmacksempfinden als wir. Das heißt, deshalb mögen die solche Nudeln mit Tomatensauce, weil das relativ mild ist. Aber wehe, das ist mal so ein bisschen scharf. Dann drehen die ja völlig durch, weil die ganz viel empfindlicher sind. Aber was kriegen, wie alt sind deine Kinder, hast du gesagt? 2 und 4 und 6.
4 und 6.
Was kriegen denn zu Hause?
5 und 7 mittlerweile.
5 und 7. Was kriegen denn, wir werden immer älter. Was kriegen die denn bei dir zu Hause? Was gibt's bei den Kindern zu essen? Auch Nudeln.
Ja, also ich glaube, die Butternudel ist everybody's darling in einem gewissen
Alter, genau.
Ja, in so einem Rahmen. Man muss das anders sehen. Die Frühprägungsphase von Mutter bis hin zum Esstisch ist ultra intensiv. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, der kann das beobachten, dass zwischen 1 Jahr und 3 Jahren das Kind eigentlich alles isst. Also man kann ihm was hinlegen, er lutscht dran.
Er probiert es erstmal aus,
Zieht ein Gesicht. Jeder Dritte hat so ein Video mit Zitronen, wo er im Urlaub kaputt lacht, weil er den Kleinen irgendwie die Scheibe hingelegt hat. Und er kriegt ein Gesicht, das wird man nie wieder vergessen. Das ist der reine Slapstick. Der wird aber in dem Fall auch glücklicherweise nie wieder Zitrone vergessen. Weil man darf nicht vergessen, zwischen 1 und 3 Jahren ist das Hirn noch so früh prägend, dass wir mit dem Geschmacks- und Tastsinn, das ist vielleicht nochmal eine Information für junge Eltern, die sagen, meine Güte, jetzt saß da wieder Sandkiste hier in St. Georg und hat sich wieder Sand reingeschaufelt und im Mund und wieder rausgespeichelt und das war einfach nur peinlich. Warum ist denn der Blätter und Sand? Was soll ja. das? Man darf nicht vergessen, in der Zeit, und das ist relativ später Forschungsstand von der Uni in Cornell hat das, glaube ich, rausgebracht, dass die Kinder im Säuglingsalter Farben essen. Also der Geschmackssinn ist automatisch ganz, ganz, ganz eng verwurzelt mit dem Seh- und Tastsinn.
Genau.
Und in der Phase nach 3 wird das erst gespalten. Und erst dann wird auseinandersortiert, dass man eben kein Stück Rasen oder Holz mehr im Mund schiebt, sondern nur noch essen. Aber bis dahin ist es halt ein riesenkomplexes Unternehmen und das sollte man auch wirklich fördern. Gut, ich meine, jetzt muss keiner auf der Straße liegen und den Asphalt ablecken, aber die Idee, den Eltern jetzt den richtigen Drive zu geben, ganz viel Vielfalt reintun. Das zahlt sich aber leider erst 5 Jahre später Bitte. Aus.
Also und ganz viel selber kochen heißt es auch,
ja,
ne?
Ja, unbedingt.
Also, ich
Am
weiß,
besten gar keine Fertignahrung, nur so im Notfall unterwegs, ja. auf der Reise mal, da kann man mal ein Gläschen aufmachen. Aber ehrlich, eine Karotte mit bisschen gewürztem Wasser abkochen,
ist nicht
kostet
so.
Genauso viel Nerven wie das Karottengläschen im Heißleger.
Und warm. Du hast ja gesagt, und heute ähnlich gesagt, wenn man es gar nicht hinkriegt, Thermomix ist halt auch eine Alternative. Ja. Also ist besser als nichts zumindest. Ja. Und es ist ja gar nicht so schwer. Ich habe das damals festgestellt, als unser ältester Sohn mal von einem Nachbarkind gefragt wurde, was wir denn heute Abend essen würden. Und er sagte, mal gucken, was wir bestellen. Und da wusste ich, weißt du, und da wusste ich, wir mussten was ändern. Und seitdem kochen wir halt wieder. Und tatsächlich ist das ja mit dem, wie ist das jetzt? Wir kommen gleich nochmal zu dir. Wir müssen ja mal ein bisschen über dich noch erzählen. Aber wir kommen erstmal zu dir. Und dann erzählen wir vielleicht nochmal hinterher, wie das mit dem Kochen überhaupt ist.
Ja.
Wir haben jetzt, glaube ich, wir müssen uns abregen. Wir regen uns langsam wieder ab. Also wir haben, glaube ich, unser Appell an Fleischesser ist rübergekommen. Bei dir hat die Lust...
Wildfleisch essen unbedingt, gar keine Frage. Unbedingt Wildfleisch essen.
Wildfleisch essen.
Wir haben viel zu viel Wildfleisch, was billig. Ein Satz noch dazu.
Ja, sag.
Okay, dann rege ich mich auch ab.
Ja.
Man glaubt es vielleicht als Kunde nicht, aber das Rehwild und das Wildfleisch im Moment... Ja. In Hamburg, aktuell, dank aber auch dieser blöden Krisenzeit, ja. weil die Gastronomie nicht voll ausgelastet ist, wird im Moment in die Tierfutterindustrie verkauft, zu Dumping-Abwärtspreisen. Das heißt, die Jäger sind wirklich am Schlucken, ja. wie sie überhaupt noch arbeiten können. Und das nächste ist, was auch so extrem ist, dass diese ganze Idee Wildfleisch im Moment gerade der Hamburger Tafel gespendet wird und in Charity-Unternehmen ja. geht, damit die sagen, Mensch, meine Güte, ich will es nicht in Graben
bevor wir,
werfen.
Genau, bevor wir es wegschmeißen.
Sondern ich gebe es jedenfalls auch Bedürftigen.
Ja.
Also an dem Punkt sind wir angekommen. Und dann gehen wir zu Aldi und kaufen von Gut Gudo das Rattleneck-Schwein aus Chile.
Ja, Wahnsinn, ja.
Das ist nicht nur Wahnsinn, das ist einfach nur bescheuert. Und das müssen wir ändern. Wir müssen auf die Verpackung gucken und sagen, Leute, das kommt nicht von hier. Gebt mir mal einen vernünftigen Frischlingsrücken oder eine tolle Rehkeule oder was auch immer. Und da hat man den besten Preis mit dem besten Qualitätsanspruch. Und es ist nicht teurer.
Wow. Man sieht, du, das ist das Tolle, ihr Köche seid immer so leidenschaftlich. Du bist jetzt, glaube ich, der 4. oder 5. Koch hier. Steffen Hensler war da, Cornelia Poletto war da, Kevin Fehling war da, wer noch? Tim Melzer, da war ich mal und der kommt jetzt noch. Ihr Köche, ihr redet unglaublich viel und gern. Hat das mit eurer Leidenschaft fürs Kochen zu tun oder muss man als Koch halt auch viel erklären? Oder seid ihr alle auf so einer Mission?
Nein,
ich glaube schon, jeder hat seine eigene Mission, oder? Bei Tim ist es der Kampf gegen Kreuzkümmel. Bei Kevin Fehling habe ich damals gelernt, da ist es der Kampf gegen die Endlichkeit auch so ein bisschen. Der kocht auch gegen die eigene Endlichkeit. Bei dir ist es der Kampf um die Nachhaltigkeit. Also irgendwie, ein guter Koch hat auch immer eine Mission. Alle anderen sind da einfach nur...
Aber das kann man, glaube ich, berufsübergreifend sagen. Jeder, der irgendwie handwerklich tätig ist, der brennt für die Sache. Und ich kann nicht sagen, dass wir kämpfen, sondern ich glaube, wir sind einfach... Die du jetzt aufgezählt hast, sind ganz tolle Kollegen und die sind ehrbar in dem, was sie tun. Haben alle mehrere Mitarbeiter und mehrere Mitarbeiter sind ein bisschen wie mehrere Familienmitglieder, wenn man es ernst nimmt, weil man muss sich mit diesen Menschen eng auseinandersetzen, man hat viel Stresszeit, man hängt auf kleinsten Raum sehr nah beieinander und das ist super wichtig, dass man denen das erklärt, wie man denkt. Die Problematik ist nur, wenn jemand so wie ich gefühlte 20 Jahre in der Gastronomie ist und das eigentlich mit im jugendlichen zarten Alter mit 16 schon inhaliert hat, dann merke ich immer wieder, das wird mir dann von außen stehen gesagt, dass Das ist ja richtig, was du gesagt hast, aber das war viel zu schnell.
Ja, und dann. Das ist lustig, das kenne ich auch.
Ja, genau. Und dann denke ich mir so, oh ja, stimmt, jetzt habe ich dem 6 Rezepte in 3 Minuten reingedrückt, ja, und er konnte kaum schreiben, so schnell ging das. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, speziell im Ausbildungsbereich. Wir haben 4 Lehrlinge im Moment, die sind natürlich dankbar, wenn man sich mit denen mal hinsetzt und das auch dann bildlich darstellt. Aber das bedeutet auch, man muss seine eigenen Arbeitsprozesse immer wieder überdenken und auch drüber reden, und das sorgt dafür, dass wir viel sabbeln, ja, das stimmt.
Wie schält man Kartoffeln am schnellsten? Jetzt will ich für mich, ich bin ja jemand, der sehr viel kocht, und ist es mit diesem klassischen Messer, ich mache es mit diesem, weißt du, mit diesem Schäler.
Ja,
Sparschäler. Macht ihr auch, Sparschäler.
Ja, Sparschäler gibt's bei Butni, glaube ich, für 1,60 oder
und was. Und machst nicht mit dem Messer. Meine Frau sagt, du musst so ein klassisches Küchenmesser.
Schälmesser zieht zu viel ab.
Siehst du, so.
Die Kartoffeln dann nicht mehr so
gut. Warum frage ich das? Du mochtest gern Kartoffeln schälen. Somit hat es angefangen. Bei deiner Oma Erna?
Tja.
Hast du ernsthaft als Kind gern Kartoffeln geschält?
Ja, das war.
Oder ist das so eine, ist so eine Geschichte?
Nee, keine Geschichte, sondern ich habe es geliebt. Es gab so 4 Gerichte bei Oma.
Ja.
Und da war immer, such dir was aus.
Sag mir, 4, also 4.
Und alle 4 waren der Hammer.
Okay, was, also 4 Gerichte bei Oma. Warte, ich versuche zu raten. Nee, ich weiß nicht, was beim Königsberger Klopse?
Nee. Hamburger Oma hat keine Königsberger Klopse. Nee, nicht so wirklich.
Sondern?
Nein, also wenn's ein bisschen Zeit war und ich mehr als 2 oder 3 Tage bei Oma war, was ab und zu war in Bramfeld, das war so ein Arbeiterhaus, wo im dritten Stock da mit Balkon und alles so ein kleiner Kosmos, den jeder so ein bisschen erleben kann bei Großmuttern. Bohnen und Speck war mein absolutes Highlight,
okay,
wenn es ein bisschen Zeit gab. Das hat ein bisschen gebraucht, es musste einen Tag vorher angesetzt werden. Und die konnte das aber auch wirklich so, dass die Salzkartoffeln mit Butter waren und die grünen Bohnen waren noch grün und der Speck war knusprig.
Mhm.
Und ach, das war einfach herrlich.
Okay.
Die schnelle Variante, die mich aber auch immer sehr glücklich gemacht hat, war Apfelpfannkuchen.
Mit Stücken, ne? Richtig, ja, mit Stücken mit drauf, ne? Ganze Scheiben. Scheiben drin.
So,
ja, ja. War bei uns auch zu Hause, genau.
Und die hat das dann aber auch mit Butterschmalz gebraten. Ja. Und dann war der Pfannkuchen außen kross und innen zart, saftig.
Ja, ja, super.
Ach, krieg ich jetzt Gänsehaut noch. Das war Hammer. Hat man 3 Stück von gegessen, da war man den ganzen Tag bedient.
Ja.
Dann gab es noch auch Macaroni mit so einer Oma-Tomatensauce.
Ja.
Das war der Hammer. Ich muss mal überlegen, was noch war. Hey, das waren so die 3, die ich immer wieder.
Kein Fleisch, ne? Kein irgendwie nicht Frikadellen oder wie gesagt, sowas in die Richtung, ne? Roastbeef.
Ganz wenig Fleisch. War das?
Und du hast die Kartoffeln. Du hast die Kartoffeln geschält oder
ja,
was?
Ja, Kartoffeln. Die waren bei Kartoffeln hängen geblieben. Stimmt. Kartoffelreibekuchen. Apfelpuffer mit
natürlich, mit natürlich. Ja, ja, klar.
Der Hammer. Aber dann halt grob gerieben. Und zwar 3 Teile Kartoffel, 1 Teil Karotte. Dann waren die immer ein bisschen bunt und sahen toll aus und sind ein bisschen süßlicher geworden.
Und der Junge hat auch ein bisschen Gemüse dabei. Und
der Junge hat ein bisschen Gemüse dabei, genau. Der war immer so blass und dünn. Nein, also die Kartoffeln, das war das Einzige, was ich dann ohne Messer machen konnte.
Okay.
Ich war noch klein und eine Oma gibt kein Messer aus der Hand. Wenn das dann der Enkel ist, da wird groß aufgepasst. Das war das einzige Messer, was ich haben durfte. Da war ich ganz stolz drauf, was irgendwas zu machen in der Küche.
Cool.
So hast du dann auf so einem Schemel mit einem Wassereimer und hab da rumgeschält.
Cool.
Das war jetzt für 3 Personen keine große Meisterleistung, aber man war mit einbezogen.
Ja, cool. Und wir machen jetzt einen Riesensprung. Also es gibt so viel, man kann sich das alles, du hast ein Buch geschrieben, man kann auch viel über dich nachlesen, du warst viel überall auf der Welt, aber ich finde es krass, du bist dann in Hamburg angefangen im 4-Jahreszeiten, also eine Lehre im 4-Jahreszeiten, muss man sagen, ist gastronomisch gesehen immer noch irgendwie, viel mehr geht gar nicht, natürlich jetzt in der Gutsküche, klar. Wenn du die Wahl hast zwischen Gutsküche und 4-Jahreszeiten, dann...
Nee, würde ich nicht sagen.
Würdest du heute noch ins 4-Jahreszeiten gehen?
Also es ist so, dass natürlich das 4-Jahreszeiten sich auch stark verändert hat, aber qualitativ nie verändert hat. Die Frage ist, was man machen möchte. Ich glaube, in der Gutsküche könnte man noch bodenständiger kochen lernen. Im 4-Jahreszeiten ist es aber kosmopolitisch. Man hat natürlich unglaublich viele verschiedene Charaktere. Man lernt da auch ein Stück weit das Management im Team.
Das heißt, du hast ja da nicht angefangen als Koch, ne? Oder hast du eine?
Nee, ich hab mit 16 da angefangen und war dank einem Krankheitsfall aushilfsweise zu den Portiers gerutscht.
Okay.
Also ich musste dann erstmal 4 bzw. 6 Wochen bei den Portiers sein. Es ist so, dass eigentlich der Koch ja auch in der klassischen Ausbildung noch mal mindestens einen Monat im Servicebereich ist. Das heißt, wunderbar, dann stecken wir den dahin. Das war aber eine ganz spannende Zeit.
Ja.
Also ich mag es nicht missen, auch wenn ich so ein bisschen rot werde, wenn ich überlege, dass ich so ein weinrotes Käppi auf auf hatte und so ein bescheidenes Sakko mit goldenen Knöpfen. Es sah aus wie bei Tim und Struppi da.
Und auch mal Koffer getragen und all sowas, das ganze Programm, ja.
Und zu der Zeit war es auch wirklich noch so, dass die Leute dann Heiermänner verteilt haben. Also man hat.
Muss man sagen, für die, das ist schon leer. Heiermann ist, da muss man ganz schwierig hin. Heiermann ist war eine Bezeichnung für ein 5-Mark-Stück. 5-Mark-Stück ist das.
Großer Silberling, das war schon echt
richtig. Krass. Und da muss man sagen, 5 Mark ist heute umgerechnet irgendwie
10 Euro.
10 Euro, genau.
Also gefühlte 10-Euro-Scheine hat man da gesammelt für Auto ausräumen, Koffer hochtragen, älteren Damen die Tür aufhalten. Also das, was eigentlich, muss ich sagen, Etikette, gute Erziehung, Kinderstube auch beinhaltet. Also jetzt würde ich sagen, in der heutigen Zeit gesellschaftlich würde ich die Lehre nach wie vor vorziehen in so einem Grand Hotel.
Okay.
Weil da einfach noch ein hohes Maß an Respekt und Menschlichkeit verbindet.
Und einen hohen Qualitätsanspruch natürlich auch.
Ja, natürlich.
Genau. Und man lernt da auch hübsche Frauen kennen.
Ja, das kann passieren.
Stimmt die Geschichte? Ist es wirklich wahr, dass du deine Frau mit 16 in 4 Jahreszeiten kennengelernt hast?
Nein.
Das stimmt die Geschichte ja gar nicht.
Doch, sie stimmt. Aber mit 16 hat sie mich nicht gesehen.
Achso, wie?
Ich musste mich erst profilieren. Also ich bin erst im letzten Lehrjahr mit ihr sozusagen aneinander gerasselt beim Lernen für die Prüfung. Und mehr Kontakt als im ersten Lehrjahr.
Und das halt seitdem, das klingt so nach erste Freundin ist erste Frau. So ein bisschen klingt das so.
Nein.
Aber fast.
Ja, fast. Also vielleicht die erste Frau, das ist vielleicht ganz sinnvoll.
Achso, okay. Das andere Frau, war ein Mädchen.
Ja, genau. Und die Idee da war schon, dass man jetzt auf einmal zusammen eine Leidenschaft hat, die man auch miteinander teilt. Und wir haben dann zusammen gebüffelt für die Prüfungen und so weiter und sind uns dann näher gekommen. Ja.
Okay. Und seid ihr bis heute zusammengeblieben und seid dann durch die ganze Welt. Ich habe es angedeutet, du warst in New York mit ihr, ihr wart in Abu Dhabi, ihr wart in Monte Carlo, ihr wart in Spanien, überall. Bei 3-Sterne-Köchen teilweise, bei richtig großen Namen. Michael Hoffmann, der war ja auch im 4-Jahreszeiten damals. Und bist du noch nach Berlin gegangen, gekommen. Und dann bist du aber irgendwann trotzdem wieder nach Hamburg zurück. Warum? Ja. Weil man denkt so irgendwie, boah, was hat er für eine Zeit gehabt? Und dann nicht nur nach Hamburg zurück, sondern
Tankstedt. Ja, also die...
Nichts gegen Tankstedt, tolle Ecke.
Nein, es ist eine sehr schöne Ecke. Ich bin in Wohldorf aufgewachsen, deswegen ist das ein Stück weit auch wieder komplett nach Hause kommen gewesen. Aber man muss ehrlich sagen, ich habe natürlich in 15 Jahren Ausland mir die Hörner abgestoßen und gesagt, das Fernweh ist zu Heimweh geworden.
Aber aus dem sehr schön. Oh, das ist schön. Das Fernweh ist so. Boah, das ist schön. Habe ich noch nie gehört. Super. Ja, super.
Also das kann man wirklich so als Übertitel für diesen Abschnitt nehmen, weil ich glaube, jeder, der viel im Ausland arbeitet, egal welchen Beruf, irgendwann ist man die fremden Betten leid. Mhm. Und ich bin selbst in Dubai 3-mal umgezogen in 3 Jahren. Also das war dann irgendwann normal, dass man so seine Hab und Gut irgendwie sehr klein hält und spontan flexibel ist und so weiter. Und das waren auch tolle Stationen, wirklich tolle Reisereien, viel, viel gelernt und gesehen in der Zeit. Nur in der Zeit bin ich dann auch schon 12-facher Onkel gewesen.
Du hast 3, 4 Geschwister? 5 Geschwister.
Also 4 Geschwister, wir sind 5.
12-facher Onkel. Und hast du natürlich die Neffen und Nichten nie gesehen?
Ja, und die habe ich immer mal gesehen, 1-mal im Jahr, 2-mal im Jahr. Und ich dachte irgendwann, meine Güte, was ist das für ein Trumpf, den ich da sozusagen ins Rennen bringe, wenn ich dann irgendwann nach Hause komme und die erschrecken sie vom Onkel, das geht ja auch nicht.
Ja.
Und dann war es irgendwann so, dass auch mein Vater gesundheitlich sehr beeinträchtigt war und ich wollte einfach familiär nicht so viel Risiko gehen. Ja. Und zu der Zeit war ich in der Zeit, wo ich das so sehr stark vermittelt bekommen habe, mitbekommen habe, war ich in Barcelona. Ich glaube, wäre in der Zeit der Druck familiär nicht so hoch gewesen, wäre ich, glaube ich, bei den Katalanen geblieben.
Okay.
Das sind solche frankophilen Gutmenschen. Das ist wirklich unglaublich. Die machen so ein Fest jede Nacht. Die essen ja immer erst so gegen 10 Uhr.
Ja.
Da muss man sich dran gewöhnen, aber dann ist es furchtbar schön, weil man einfach auch länger schläft am nächsten Tag. Und es ist ein anderes Leben. So ein bisschen Zeitreise in die Vergangenheit. Die haben ein hohes Verständnis für Qualität und eine tolle Vegetation. Aber nichtdestotrotz hieß es dann zurück nach Hamburg. Und Ich war nach der orientalischen Zeit, also Dubai, sehr stark im Korrespondieren und Sprechen mit der Handelskammer, die ihrerzeit in Dubai sehr, sehr große Partnerschaften hatten und tolle Festivitäten hatten. Ich habe da für den Senat da gekocht und so weiter und dann immer wieder ein bisschen so die Ohren sozusagen auf die Schienen gelegt. Und dann hieß es, ja, also du musst kommen in die Hafen City und Speicherstadt wird groß. Und
also du wusstest, jetzt will ich ein eigenes Ding machen. Das wusstest du schon, als du zurückkamst?
Ja, also nachdem ich fast 15 Hotels mit aufgemacht habe in Dubai und gesehen habe, was diese Neuentwicklung von Konzepten immer wieder beinhaltet, das hat mich schon sehr angefixt, dachte ich, das kann ja nicht so wahnsinnig schwer sein, das möchte ich auch machen. Und irgendwann hat man auch kopftechnisch so ein Gewicht, dass man sagt, jetzt kann man sich auch nicht mehr jeden Tag in 10-stündigen Meetings unterordnen, sondern dann will man auch mal seine Gedanken loswerden und das auch umsetzen. Und das war dann so der Grundstein dafür, dass ich hier dann natürlich in der Hafen City auf einem Sandplatz stand, vor einem großen Tisch mit kleinen Modellen und es hieß, ja, das wird alles noch.
Konnte man sich nicht vorstellen damals. Komisch, genau.
Irgendwie. Also in Dubai war es für mich fast fertig gebaut. Ja. Als ich dann hier in Fuhlsbüttel und hierher gefahren bin, wusste ich, dass das irgendwie eine Finte war. Aber nichtsdestotrotz hat das nur den Fokus verschärft, dass ich in Hamburg nochmal wieder angebändelt bin.
Dann erst bei Cornelia Poletto gearbeitet, ne?
Wir sind dann zu Cornelia gegangen, die war zu der Zeit auf dem Sprung zu Kerners Köchen und war viel im Fernsehen unterwegs und hat die Hilfe gebraucht. Und wir haben
du hast in dem kleinen Laden, der in Eppendorf war, in dem Sternerestaurant, hast du gekocht?
Ja, genau.
Dann hast du vielleicht mal, wann war das?
Sehr oft für dich gekocht.
Ja. Für mich gekocht?
Ja, doch.
Weil Cornelia Poletto hat bis heute, hat sie auch in diesem Podcast neulich erzählt, sie kocht ja dann gar nicht mehr so viel. Weil sie sagt, sie kann das auch gar nicht, sie kann nicht irgendwie einmal die Woche reinkommen, wenn sie mal keine Fernsehshow hat, ne?
Ja, richtig. Sie hat zu der Zeit sehr viel Auszeiten gehabt im Medialen, im Marketing, klar, die war voll unterwegs, aber ich habe mit der Katrin Bese und dem Team da sehr gut arbeiten können und wir haben da einen super Job gemacht. Ich glaube, zu der Zeit auch einer der besten Läden Hamburgs, auch wenn es hochpreisig war, war es
super.
Extrem gut von der Qualität.
Genau.
Und das war für mich super schön, so ein kleines Herzstück in Zentral-Hamburg zu sehen und zu sagen, okay, so funktioniert das. Also auch vor allem Stammgäste zu hofieren, dem Hanseaten abholen, das war ja wichtig für jemanden, der die ganze Zeit unterwegs ist, also ein Bummler. Der ist ja dann auch schwierig, der wird ja erstmal angeguckt. Also in Hamburg ist ja nicht so, dass man sagt, neuer Laden, den frequentiere ich jetzt erstmal mit 3000 Leuten, sondern mal schauen.
Ja.
Im halben Jahr ist der noch
gucken,
da.
Genau, das ist die alte Geschichte. Gucken wir erstmal, ob er im halben Jahr noch da ist.
Ich höre mal, was der gegessen hat und ob das gut war. Und wenn das dann okay ist, dann gehen wir auch mal hin.
Ja.
Im halben Jahr.
Ja. Leider das Geld. Sag mal, du hast, bevor wir dann zu diesem Gutsküche kommen, das wusste ich nicht, ich habe es ja nochmal nachgelesen, du hast das Mama-Konzept mit aufgebaut. Also Mama kennt alle auch in Eppendorf. Ja, wo das ist in der Zwischenzeit.
Auch in deiner Nachbarschaft.
Genau, stimmt. Straße. Genau, aber
das war der erste Laden. Ja.
Das heißt, warst du da auch beteiligt als Inhaber? Nein.
Nein. Du hast ich war einfach nur Ideen- und Rezeptgeber sozusagen.
War die Idee von Anfang an, dass es so ein stark kinderbezogenes Restaurant sein soll?
Ja, die beiden Geschäftsführer waren natürlich Familienväter und sind beide so ein bisschen aus der Mode- und Textilbranche raus und haben gesagt, wir müssen gucken, dass wir was für die ganze Familie machen, weil da ist irgendwo der Zentralmarkt, da ist irgendwie der mittlere Mensch so. Die wollten nie was Hochtrabendes machen für die Upper Class, sondern die wollten eigentlich für den gemeinen Esser eine schöne, schnelle Lokalität haben im sehr nachhaltigen Bereich, was das Essen angeht.
Genau.
Also ich muss ehrlich sagen, ich war da ganz angefixt, weil zu der Zeit gab es neben Vapiano, was ja leider nicht so nachhaltig gelaufen ist, keinen, der sagt, ich möchte gerne Bio-Pizza, Pasta und das auch noch frisch gemacht.
Genau.
Also es war eine Herausforderung, es war natürlich viel, viel Rezept und Struktur und Konzeptarbeit für mich, weil man denkt immer so, Mensch, ja, dann geht der morgens jagen, nachts fischen und auf dem Großmarkt noch Gemüse kaufen und so weiter. Das ist natürlich bei sowas nicht so. Ne? Wenn das für viele Filialen aufbaut und sagt, das muss auch erstmal irgendwie hinter der Kommastelle noch funktionieren, da hat man sehr viel Büroarbeit, aber es hat mir auch Spaß gemacht, so eine Art Trainings- und Fahrpläne zu machen für völlig unbedarfte Teilkräfte, Aushilfen, Köche, die alle sozusagen, egal in welcher Schicht sie anfingen, dann das Produkt gleich machen mussten. Mhm. Das war echt eine Challenge, wobei ich da sehr gut vorbereitet vom Emirates Airlines Catering kam, was natürlich eine ganz andere Liga war. Das waren dann so die 170.000 Essen am Tag.
Und die möglichst alle gleich
alle perfekt sein, in dem Teil der Erde, wo sie hinfliegen. Also jeder Landesteil, wo hingeflogen wurde, musste gleich schmecken. Also der Inder konnte nicht Klar. das englische Essen haben, Klar. das englische Essen durfte nicht zum deutschen und andersrum. Es war eine riesen Logistikarbeit und da war natürlich das für in Anführungsstrichen so eine kleine Stadtpizzeria eine sehr schöne Abwechslung. Ich bin natürlich trotzdem auch mit Stolz noch auf die beiden, dass die jetzt, glaube ich, mittlerweile den 7. Laden mhm. haben und dass nicht 70 Läden sind, sondern 7 und die soweit gut laufen.
Läuft.
Ja.
Und dann bist du eines Tages wahrscheinlich immer mal in Gutwulksfelde vorbeigefahren und hast da dieses gesehen, dass dieses Restaurant zum Verkauf stand, ne? Oder stand es gar nicht zum Verkauf?
Nein.
Nee, Quatsch, es stand nicht zum Verkauf.
Ich bin weder vorbeigefahren, noch dass okay. ich das wusste. Es war so, dass zwei meiner Schwestern gesagt haben, jetzt suchst du ja immer in der Stadt, guck doch mal da hinten raus, wir holen da für die Kinder ab und zu Obst und Gemüse und das ist eigentlich ganz nett.
Ja.
Guck's dir mal an. Und dann bin ich da auf den Hof gefahren. Und dachte, Mensch, meine Güte, hoffentlich springen mich da irgendwie keine Wollsocken an, weil irgendwie das war noch die Zeit gerade raus aus diesem Reformhaus-Dunk und also Bio war zu der Zeit immer noch komisch.
Ja.
Ich sag mal, kratzige Wolle.
Ja, ja, genau. Irgendwie schmeckt auch nicht
Gemüse
und so, genau.
Und
ja, genau.
nicht wirklich geschmackssicher.
Ja, genau.
Also es war immer noch in den Kinderschuhen. Und vor allem das, was man ja erschwerend sagen muss, es war ja nicht so, dass es anders war, sondern es hat einfach nicht geschmeckt.
Ja.
Und das Problem bei dieser ganzen Szenario ist ja, dass wenn was nicht schmeckt, dann können wir ja noch so schön reden darüber, wie es ist. Wir müssen einfach über die Zunge gehen.
Ja.
Und ich bin auf den Hof gekommen und habe dann so lang penetrant da rumtelefoniert und gefragt, bis ich irgendwann den Geschäftsführer vor mir hatte, der mich dann auch wirklich aufbrausend zur Raison gezogen hat und gesagt hat, was wollen Sie denn von mir? Erstmal haben wir keinen Termin, zweitens kenne ich Sie nicht, drittens mal der ganze Hof redet schon darüber, dass Sie hier rumlaufen.
Ja.
Und ich bin ganz froh gewesen, dass ich die Ideen, die ich hatte, nicht jedem Einzelnen auf dem Hof gesagt habe. Dann wäre es wahrscheinlich im Sande versickert, sondern mit Herrn Westerbe zu der Zeit dann gesprochen habe und gesagt, lieber Herr Westerbe, ich habe hier das Bauchgefühl. Ich sitze hier auf den Steintreppen vor dem kleinen Hofladen, was ja mittlerweile die Gutsküche ist. Also das war früher der Hofladen. Und mir geht's nicht gut damit, dass sie keinen Bäckertresen haben, der irgendwie ein bisschen Kaffee macht. Mir geht's nicht gut damit, dass sie hier eigentlich keine offene Küche haben mit den tollen Produkten, die sie selber anbauen. Mir geht's eigentlich nicht gut damit, dass hier gar keine Gastronomie auf dem Hof ist. Und dann war der so ein bisschen reserviert und hat gesagt, es ist ja schön, dass Sie so mit mir reden.
Ja, mir erstmal erklären, wie es geht.
Das Gespräch habe ich mit meinem Geschäftspartner gestern gehabt. Ich werde erstmal mit ihm reden, warum der das raussickern lassen hat an die Bevölkerung. Der dachte wirklich, sein Partner hat ihn...
Achso, die hatten durch einen Zufall einen Tag vorher gesprochen, wir brauchen Gastronomie. Einen Tag vorher
hat ein Geschäftsführer-Meeting und gesagt, wir müssen uns, der Hof muss sich öffnen.
Ja.
Da war aber der jetzt neue, sehr, sehr große und schön angelegte Hofladen noch Kuh- und Hühnerstall. Mhm. Und der wurde dann kernsaniert und ausgebaut und dann wurde Platz in diesem alten Hofladen für die Gutsküche. Und ich kann nur sagen, einerseits ein Bauchgefühl, andererseits einfach die richtigen Menschen am richtigen Ort zusammengetroffen. Sonst wäre das wahrscheinlich in Ausschreibung gegangen und dann hätten wir wahrscheinlich keine Chance gehabt.
Du heißt, du bist auch immer noch da jetzt Pächter, Mieter? Das ja, gehört dir Pächter. Nicht? Genau. Mhm. Wo hast du das, wenn man einmal so ein Restaurant aufmachen will, da braucht man ja wahrscheinlich ein bisschen, ich weiß nicht, braucht man ein paar hunderttausend Euro ja. für, allein wenn man weiß, was eine Küche für ein Zuhause kostet, was, ahnt mal was da. Wo hast du das Geld? Hattest du das zusammengelegt? Zur Seite
noch so ein schönes Thema, ne? Jetzt kommen wir mal in die Finanzecke für die Zuhörer
hier. Ja, Köche und Geld ist immer so eine Sache, ne?
Super toll, ja. Nee, wir haben 13 Bankgespräche gehabt. Und das ist nicht die schreckliche 13, sondern es ist einfach wirklich, es war...
13 verschiedene Banken oder 13 Gespräche 13 bei einer Bank?
13 verschiedene Filialen, Banken, Vermittlungen. Und es war... grausam. Es war mitten Lehman Brothers Krise.
Stimmt,
2009. Und die lieben Kollegen von der Finanzabteilung haben gesagt, Herr Fröhrer, also in 2 Jahren kommen Sie wieder.
Ja.
Dann haben wir uns erholt. Ich habe halt irgendwann gefragt, ob Sie mich verscheißern wollen, weil ich als jungtriebiger Unternehmer möchte man ja nicht hören, komm mal in 2 Jahren wieder, sondern da heißt es entweder
jetzt
unterstütze
genau.
ich oder nicht. Ich hatte 58 Seiten Businessplan geschrieben. Die haben dann lächelnd die Mappe in der Hand gehabt und gesagt, so viel haben sie ja noch nie über was gelesen. Und das ist ja unglaublich, was ich mir für Gedanken gemacht habe. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die haben noch nicht mal das Deckblatt gelesen.
Man muss sagen, ehrlich gesagt, Banken hassen Gastronomen.
Ja.
Ich glaube, kann man so sagen. Das weiß ja kaum man. Ich hatte neulich den Chef von Ratsherrn hier, der das mal erzählt hat, dass die meisten Restaurants, die meisten Bars werden von Brauereien finanziert.
Ja.
Also ne, die geben die Darlehen, die geben Kredite. Und dann heißt es natürlich so, aber du schenkst nur unser Bier aus. Das heißt, und bei einer Bank muss man eigentlich als Gastronom gar nicht auflaufen, in der Regel.
Also man hat natürlich eine sehr schlechte Rendite bei der Bank.
Genau.
Also das ist wirklich so, dass die wissen, dass das können sie das Geld lieber anstecken und einen Feuerwerkskörper loslassen, als einen Gastronomen zu unterstützen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir waren uns ja beide sehr sicher, meine Frau und ich, dass wir die Selbstständigkeit nur zu 100% anstreben wollen. Das heißt, diese Scheinselbstständigkeit, das ist, möchte ich jetzt kein großes Wort öffnen, aber es ist ja eine Scheinselbstständigkeit, wenn jemand sagt, ja, ich bin hier mein eigener Herr, ich habe einen Herd, ich kriege eine Feuerstelle und ein Messer und ein Brett und im Endeffekt alles, was dann unternehmerisch Risiko ist, wird von Sponsoren, von Firmen, von Bierlieferungsverträgen, von Banken gedeckelt. Dann ist man ja auch nicht selbstständig. Das ist so ein bisschen wie Tour de France mit Stützrädern. Das ist irgendwie so eine Sache, wollten wir nicht. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir versuchen alles an Investitionen, ob Hardware, die Topfauswahl bis hin zum Polstermöbel oder was auch immer, drehen wir dreimal um und prüfen das wirklich auf Argwohn sozusagen. Wie kann das passieren, dass da jetzt in 2 Jahren was neu gepolstert werden muss? Oder wie ist das zu Hause? Wenn ich mich zu Hause schon aufrege, dass meine Spaghetti-Pfanne der Griff abbricht und am Boden liegt, dann stellen Sie sich mal vor, wie es in einem tiefen 60er, 80er, 100er Service ist, wo man wirklich unter Druck arbeitet und man permanent schlechtes Material in der Hand hat. Also so viel kann man gar nicht kochen, wie man dann aggressiv wird. Und da haben wir halt eher ins Fund gegriffen und gesagt, die Hardware des Restaurants soll sehr gut sein und sehr zeitlos sein. Haben uns da teilweise finanziell, glaube ich, echt in die Nesseln gesetzt.
Aber wo habt ihr die Kohle? Also eine Bank hat dann das Geld doch gegeben und wo habt ihr das Geld hergekriegt?
Naja, wir haben einen Teil Eigenkapital gehabt. Ja. Wir haben dann irgendwann auch ein bisschen was an Familienunterstützung noch gehabt.
Okay, also die Bank hat nichts gegeben?
Die Bank hat 3/4 gegeben, ja.
Ah, doch.
Ja. Also es war, glaube ich, vielleicht die dummdreiste Art nachher. Also wir haben dann irgendwann im 10. Gespräch einen Gesprächston angewählt, der irgendwie so ein bisschen Hollywood-like ist, weil wir haben dann uns hingesetzt und gesagt, nein, wir brauchen keinen Kaffee. Sie lesen jetzt die ersten 5 Seiten vom Konzept und in einer Woche brauchen wir Antwort.
Wow.
Ansonsten gehen wir zum nächsten. Und das fanden die dann irgendwann so ein bisschen kiebig und komisch. Und ich glaube, das, was ich aus diesen ganzen Gesprächen rausgeholt habe, für mich gedanklich, ich hätte mal 3 Millionen holen sollen.
Ja.
Weil die wären mir sofort überwiesen worden. Aber 300.000 ist schwierig.
Genau, das hat mal einer hier erzählt, Musical-Betreiber, der gesagt hat, weißt du was, eigentlich brauchte ich irgendwie 2 Millionen, die hatte ich auch nicht. Aber ich bin reingegangen, ich habe dann 50 gesagt.
Ja,
und ich
werden alle nervös.
Weißt du was, und ich habe 50 gekriegt. Er sagte, ich hatte weder 1 Million noch 2 Millionen noch 50.
Ja.
Das ist, ja. Heute sind die Banken zufrieden, sagen sie, guter Kunde.
Nein.
Die Banken sind nicht zufrieden?
Die Banken sind nicht zufrieden und ich möchte auch keine zufriedene Bank, weil wenn die Bank zufrieden ist, habe ich was falsch gemacht. Also die Banken sind mit uns sehr unzufrieden, weil wir alle Kredite abgelöst haben und ich glücklicher Unternehmer sein darf in einem gesunden Konzept.
Du hast keine Kredite mehr?
Nein.
Wow. Ungewöhnlich, oder?
Das war unsere Voraussetzung zu sagen, Selbstständigkeit gesund oder nicht gesund. Ich wollte nicht mein Leben lang verschuldet sein.
Aber schnell nach 10 Jahren. Also normalerweise würden ja viele sagen...
Ja, also
für einen Gastronom
man könnte jetzt sagen schnell und andererseits hätte ich mir das schneller gewünscht, weil einfach natürlich mit der Belastung von diesem ganzen weiterlaufenden Zahlen, man kommt ja nie in den gesunden Bereich. Man ist ja immer abhängig von anderen Unternehmen und das ist doch vielleicht auch das klein bisschen Eldorado, was man sich so erarbeiten kann, so ein bisschen die Fiktion von Freiheit. Wenn man sagt, jetzt kann man mal durchatmen und ne, morgen machen wir mal zu, weil irgendwie schlechter Tag ist oder wir ändern die Karte schon heute, nicht übermorgen, weil machen wir einfach.
Ja, cool.
Und das macht halt Spaß.
Wir müssen noch zum Ende. Ich weiß, man könnte mit dir stundenlang sprechen. Ich frage mich, wieso bist du noch kein TV-Koch? Was ist da schiefgegangen?
Ich bin relativ oft im Fernsehen,
genau.
Aber eher in der nachhaltigen Ecke. Und das ist wieder so ein zweites, jetzt haben wir schon das 5. Reizthema. Ne? Fernsehen ist ja per se nicht nachhaltig.
Das ist, da also geht es um die schnelle Nummer.
Ich habe ganz
schnelle
tolle Formate schon mit ansteuern dürfen, auch kreative Sachen wirklich, da sind so Titel drin, wie du bist, was du isst. Und schwupps ist die Sendepause dann halt vorbei. Weil natürlich dann können keine Maggi-Brühpulver mehr in der Werbepause verkauft werden. Und dann sagen sie, hauen sie mal den Öko-Koch da raus, der macht uns die ganze Werbepause kaputt. Ja. Das ist natürlich das Problem. Wir haben nicht die Wunschsituation, schnell publik irgendwie auf irgendwelchen Marmeladengläsern zu landen, sondern ich möchte nach wie vor, wenn ich denn vor Ort bin, auch als das dastehen, was wir sind. Und der Laden ist darauf aufgebaut, dass wir auf einem Biolandhof groß geworden sind. Und das soll jetzt nicht ökig klingen, aber ich möchte denen erstmal, unseren 170 Mitarbeitern auf dem Hof, nicht von Kahn pinkeln. Nee. Und das ist auch eine Vorausgabe, die wir einhalten werden, um jedes Gedeih und Verderb, weil wir ja auch in dieser starken Nachbarschaft auch groß geworden sind.
Klar.
Und jetzt in der jetzigen Zeit, muss ich ehrlich sagen, ohne den Hof wäre es extrem schwierig als Gastronom.
Klar.
Und ich ziehe den Hut vor den Kollegen in der Stadt, die natürlich immer noch kämpfen und machen und tun, aber jetzt auch mit dieser Maskenpflicht wirklich gehandicapt sind. Ne?
Also ja, und die wahrscheinlich am Ende aus dieser Krise deutlich
gerupft daraus
auskommen gehen, als du.
Ja.
Wollen wir noch kurz über die offene Küche reden? Ihr habt ja eine extrem offene Küche und als Gast ist es natürlich ein Traum.
Mhm.
Ich, also wenn ich dann bei euch bin, nehme ich grundsätzlich immer einen Platz ganz eng an der Küche und gucke dann zu und denke so, boah, sind die nicht total genervt? Dass du kannst ja, man stellt, also normalerweise, ich stelle mir vor, wenn ich die ganze Zeit jetzt beobachtet werden würde, wie wir hier Zeitungen machen, und man kann ja auch dann, man kann keine Witze machen, man kann nicht mal ein bisschen ironisch sein, man kann nicht zynisch sein.
Kann man schon, muss man leise sein.
Ihr seht ja auch immer nur am Putzen und Machen, das muss ja auch immer alles wie geleckt aussehen und so. Es ist immer alles relativ ruhig, da wird nicht rumgeschrien und so. Also ist auch für euch eine Freude, dann immer die Gäste zu sehen? Guckst du den Gästen zu und sagst, guck mal, wie ist der jetzt? Ist der schnell? Ist der langsam? Genießt er das? Oh, der lässt es zurückgehen. Was ist da los?
Ich glaube, man muss das so ein bisschen sehen wie im Schauspielhaus oder in der Musikhalle mit so einem Orchestergraben. Also man hat trotzdem noch eine gewisse Distanz zum Gast.
Ja.
Und man darf ja nicht vergessen, in einer Küche, die vernünftig geführt ist, das hat jetzt nichts mit dem Budget zu tun, sondern mit dem, der da am Herd steht. Das kann jetzt eine Pfanne Bratkartoffeln sein oder auch eine Bresspolade. Mhm. Das ist eigentlich egal. Mit einer gewissen Ernsthaftigkeit ist man einfach konzentriert bei der Sache.
Und sehen Küchen auch, die nicht offen sind, sehen die genauso aus wie die Küche? Also geht es normalerweise, wenn die Küche dahinter wäre, wäre es genauso sauber, genauso aufgeräumt, genauso konzentriert?
Das ist eine Einstellungssache des Küchenchefs.
Okay.
Also das ist leider, kann man da nicht die Mitarbeiter schuldig machen, sondern da fängt der Fisch am Kopf an zu stinken.
Okay.
Also das ist, wenn man jemand eine schmuddelige Küche erlaubt, dann kann es ein Tollhaus werden. Und die Küche ist nicht offen wegen der Reinigkeit, sondern wegen der Transparenz, dass ich sage, wenn ich schon so viel arbeite für jemanden, der das essen soll, dann soll er uns dabei auch zugucken. Ja. Weil ich gucke das auch die ganze Zeit zu. Ich liebe es, morgens in die Küche zu kommen und Produkte anzufassen und zu merken, was da irgendwie für eine Stimmung herrscht. Und wenn ich das nicht weitergeben würde, ich bräuchte ja handgemalte Rembrandt-Karten, die vielleicht das Wildbret und die rote Beete bei der Ernte zeigen. Als wenn ich das einfach da hinlege und sage, guck mal, so sieht's aus. Willst du das nicht essen? Also das ist für mich eine hohe Motivation.
Das stimmt. Und deshalb, ihr habt ja auch noch auf so Tafeln, dann habt ihr auch noch die Speisen drin. Ich habe mir manchmal, ich finde es ja furchtbar, wenn man sich was aussuchen muss im Restaurant.
Ja.
Ich hasse das eigentlich. Also ich möchte eigentlich mich hinsetzen und sagen, ich habe heute Lust auf drei Gänge. Ich wollte nur sagen, ich esse kein Fisch und kein Fleisch. Ja,
wunderbar.
Und Pilze. Ehrlich gesagt,
die liebsten Gäste, wenn sie sagen, ich weiß, ich bin in einem guten Restaurant, ich kann dem Koch trauen. Es gibt ja so einen tollen Spruch, ne? Wer den Koch kennt, muss vor dem Essen nicht beten. Also es ist so, dass wirklich...
den kann ich nicht.
Okay. Ja, es ist eine Vertrauenssache, die man natürlich essen muss. Wenn ich in einem Restaurant war und veräppelt wurde mit Preis-Leistung,
das ist ja manchmal
dieses Vertrauen nicht aufbauen.
Das ist ja manchmal,
sage ich nicht überrascht.
Das ist ja manchmal die Angst, die ich bei Wein habe, wenn er sagt, haben Sie eine gute Weinempfehlung? Und denke ich, scheiße, was ist denn, wenn der mir jetzt einen Wein für 600 Euro die Flasche verkauft hat? Aber ist noch nicht passiert. Aber das heißt, machen das viele? Also machen, ich meine, am Ende guckt man dann doch auf die Karte und sagt, okay, ich nehme den Gang davon, nehme ich den Gang davon. Man kann sich, ihr findet das toll, wenn einer sich hin sagt, bringt uns mal was Schönes. Mach mal, da muss man vorher sagen, so für 60, 70 Euro oder was, keine Ahnung, drei Gänge, ist das realistisch? Weiß
ja,
ich nicht.
Ja,
vegetarisch oder so.
Realistisch, genau. So. Ich glaube, ich persönlich mag das auch nur, essen gehen bei Kollegen, wo ich sage, weißt du was, ich habe jetzt gar keine Lust, in irgendwelche Karten zu gucken, was empfiehlst du mir?
Ja.
Es ist mir so wichtig, dass wenn ich jemanden habe, der mit Bauch und Hand vernünftig an der Sache, an der Materie dran ist, dann zeigt er mir auch immer das Beste, was er hat.
Genau.
Also es ist ja eine Charakterfrage. Und wenn jemand da sagt, ja, wir haben ja Tagesempfehlung hier, Sahnenudeln mit Schinkenstreifen, dann sage ich, komm, geh weiter. Also
ja.
das braucht kein Mensch. Das ist aber eine Frage der Ehre. Und ich glaube, da reden wir über jeden einzelnen Gastronom, der sich abends in den Spiegel gucken kann und morgens den Mitarbeitern Anordnungen geben kann, die motivieren. das wird immer das gleiche Spiel bleiben. Mhm. In jedem Beruf ist es doch so. Also wenn ich jetzt das Internet mal abziehe, weil da klicken wir und tauschen um und kaufen und machen und tun, das ist ja ganz schrecklich, was da passiert. Mhm. Aber bei einem vernünftigen Handelsunternehmen, das heißt ein Typ, Kolonialwaren, hast nicht gesehen, hier am Rathausmarkt gibt's so ein Tropengeschäft oder so, ja. Der kommt rein und sagt, moin, moin, und was brauchen Sie denn? Und wenn man dann einen Treuer bestellt und sagt, ich brauche mal einen dicken Treuer mit ordentlich dunkelblauen Stoff, dann kriegt man so ein Ding, das kannst du im Sommer nicht anziehen, da schwitzt du dich tot. Aber im Winter sagst du, das ist ein Treuer.
Ja.
Aber wenn du so einen Polyestervogel da anziehst, dann bist du halt raus.
Ja.
Und das ist beim Essen genauso. Man kann, wenn man eine gute Krankenkasse hat, viel schlechtes Essen ertragen. Aber wenn man das mal aufrechnet, was man dann an, ich sag mal, Sodbrennmitteln, Migräne, Gicht.
Das hat Rüdiger Grube ja neulich erzählt in dem Podcast, da war ich, er sagte,
Schlafstörung.
Bevor er Cornelia Poletto kennengelernt hat, hat er gedacht, es sei ganz normal, dass man nach dem Essen immer Sodbrennen hat.
Ja, Wahnsinn.
Das, dann denkst du,
überleg mal, das ist auch schon 40 Jahre her.
Ja, ja. Naja.
Na, wann haben Sie sich kennengelernt?
Naja,
30 Jahre.
Nein. Die sind doch erst fünf Jahre alt. Sag mal, letzte Frage. Wenn man beim anderen.
Remigio-Palette, dachte ich jetzt.
Wie?
Remigio-Palette.
Nein. Ich rede Rüdiger Grube und.
Ah, okay.
Nein. Sag mal, wenn du beim anderen Koch essen gehst, musst du dann bezahlen?
Ja, klar.
Tatsächlich?
Ja, aber das mache ich auch von Haus aus.
Ja.
Es sei denn, derjenige kommt auch öfters zu mir und will immer eingeladen werden.
Weil mir erzählt immer einer, dass gerade so andere Köche, wenn die bei anderen Köchen essen, dass die dann gerne mal sagen, du, aber nächstes Mal kommst du zu mir. Das kümmert ja immer drauf an.
Naja, gut. Also das ist ja auch legitim, wenn man Gleiches mit Gleichem vergleicht. Ja, okay. Ist es ja in Ordnung. Aber da wir alle so ein bisschen zeitaffin sind und nicht wissen, wann wir dann wieder in den Laden kommen und wie das so ist mit dem nächsten Treffen, da ist es eigentlich normal, dass man bezahlt.
Gehst du denn oft noch essen? Also woanders?
Also wir gehen so durchschnittlich einmal die Woche essen, weil einfach bei ein oder zwei freien Tagen
dann, okay, für das uns ist nochmal selber kochen ist dann bescheuert, genau.
Mittags und abends jeden Tag aufhaben, da ist das für uns auch so ein bisschen so ein mittelständiger Luxus, dass wir sagen, auch mal jemand für uns
kocht. Und wenn du jetzt, gibst irgendwie noch einen Tipp in Hamburg, den du jetzt aktuell hast, wo du sagst, boah, das ist eine Entdeckung von den...
Nein, ich will da jetzt gar nicht in den Ratgeber-Teil gehen. Ich glaube, da kann man im Abendblatt genug Restaurant-Tipps lesen. Es gibt wirklich tolle Restaurants und das sind jetzt Hunderte. Das ist jetzt nicht nur ein, zwei Kollegen, die ich jetzt protegieren möchte, sondern ich glaube, wir sollten hier aus diesem tollen Podcast rausgehen, genauso wie du es auch schon angestimmt hast.
Esst mehr wild.
Esst mehr wild, ja.
Genau.
Esst auch mehr vegetarisch, esst auch nachhaltiger, aber ganz ehrlich, esst mal mit Sinn und Verstand.
Ja.
Und wenn's Essen nicht gut war, dann geht er nicht wieder hin. Ja. Oder noch besser, quatscht mit dem Gastronom und sagt dem, Junge, was hast du mir hier aufgetischt? Das geht so nicht. Weil nach 80 Leuten am Tag bei einem 100-Plätze-Restaurant wird dieser Gastronom sein Konzept ändern. Das ist das Gleiche wie im Einzelhandel. Wenn ich diese Sachen immer wieder kaufe und sage, na ja, ich habe ja auch immer so ein bisschen Schlafstörung, aber das kann ja nicht sein, dass das von Sulfaten kommt, dann hat man ein Problem. Aber das ist das persönliche Problem, was man sich rumschleppt. Und wenn man denjenigen belohnt und am besten auch noch Trinkgeld ausgibt und sagt, weißt du was, heute Abend, wir haben uns so gut unterhalten, ich habe kein Völlegefühl, ich kann so ins Bett gehen, ich bin ein guter, gut gelaunter Mensch morgen früh, dann kann man vielleicht wieder hingehen und sagen, empfehle mir nochmal was. Und das finde ich halt toll, wenn man mal dieses Bauchgefühl wieder entwickelt, weil das ist gerade so ein bisschen wegerzogen irgendwie. Man isst ja mittlerweile Riesenportionen mit ganz schlechten Kohlenhydraten und noch schlimmeren Fleisch.
Also ja, man denkt immer so, wenn das, bei euch sind ja auch die Portionen, das sind jetzt überhaupt keine Riesenportionen, das sind auch keine winzigen Portionen, das sind aber, man denkt dann so, oh, wenn man den ersten Teller kriegt, das ist aber eine kleine Portion. Denkt man, darf ich das sagen?
Ja.
Und dann isst man drei Gänge.
Ein Pappensack.
Ja.
Ja.
So, und das ist ja dieses, auch da natürlich das Auge, was einen betrügt, weil viel ist halt nicht viel, ne? Es ist einfach.
Und ich glaube, es ist ja auch nicht das Ziel, dass man, wo essen geht, ein Tellergericht nimmt und sagt, die Hälfte wird eingepackt. Das ist doch auch irgendwie komisch.
Ja.
Und genauso schlimm ist auch, wenn man sagt, nee, ich esse das alles, weil ich bin hier ein ehrbarer Bürger und muss mir aber
Teller werden leer gemacht, ich habe es ja hier bezahlt.
Zwei Hellwegen noch einhalten, weil ich sonst das nicht verdauen kann. Also das ist, also ich glaube, mit Sinn und Verstand wieder genießen, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, letzten 11 Jahre und sind da auch glücklich mit, weil wir einfach von jetzt in solchen Zeiten von unseren Stammgästen leben. Das muss ich wirklich nochmal laut sagen, nämlich echt glücklich drum, dass wir so tolle, so treue Gäste haben, die uns auch geschrieben haben in der Zeit, wo wir wenig Kontakt hatten. Ich sagte, Mensch, meine Güte, hoffentlich macht ihr wieder auf und wir vermissen euch so. Wir kochen zwar selber, meine Frau, weil schmeckt das alles nicht so. Na, also das ist schon super, dass man eine Bestätigung da bekommt. Und ja, ich bin da wirklich gut aufgehoben auf dem Hof, muss ich ehrlich sagen.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.